Herzlich willkommen zu meinem Podcast Die brillante Leaderin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen genau auf ihrem Weg zur brillanten Leaderin. In diesem Podcast bekommst du persönliche Geschichten von mir, aber auch von anderen Menschen, sowie jede Menge Anregungen und Tipps zum Thema Leadership. Ich freue mich sehr, dass du heute bei dieser Folge mit dabei bist. In dieser Episode dreht sich alles um die Zukunft unserer Arbeitswelt und den vielen damit verbundenen neuen Aufgaben für uns Menschen. Und dazu habe ich heute nun endlich den ersten Mann zu Gast in meinem Podcast. Es war ja auch nun wirklich schon an der Zeit. Hannes Gesoni ist selbstständiger Organisationsentwickler, psychologischer Berater, hat eine Professur für Digital Transformation Management an der FH Kärnten und leitet derzeit auch den dazugehörigen Masterstudiengang. Er sagt von sich, dass er überall dort gerne mit dabei ist, wo es, Zitat, raucht. Also wo sich etwas bewegt, wo etwas im Umbruch ist und etwas Neues entsteht. Hannes ist Experte, wenn es um den Umgang mit Veränderungen geht. Er hat sich zudem in den letzten Jahren im Zuge seiner Ausbildung zum psychologischen Berater tiefgehend mit dem Thema Demenz auseinandergesetzt und dazu mit einer Kollegin ein Institut gegründet, das Demenzbegleiterinnen ausbildet. Und er beschäftigt sich auch schon lange intensiv mit dem Thema Zukunft der Arbeit. Hannes und ich werden in dieser Folge zum einen über die aktuelle Zeit des Wandels und die damit verbundenen Themen, Herausforderungen und Aufgaben sprechen und welche persönlichen Kompetenzen in Zukunft hilfreich sein werden. Ja, und letztendlich wagen wir noch einen Blick in die Zukunft. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Hannes. Schön, dass du heute Gast bei meinem Podcast bist. Ich möchte mich mit dir heute über das große Thema Zukunft, Veränderungen in unserer Gesellschaft und in unserer Arbeitswelt unterhalten und auch so ein bisschen auf das Thema Selbstkompetenzen eingehen, die es aus deiner Sicht brauchen wird, um ja sich in den nächsten Jahren auch persönlich vielleicht gut aufzustellen und gut zu wappnen für das, was kommt.
Ja, vielen Dank, Karin, für die Einladung und ich bin schon gespannt, wo uns das Gespräch hinbringen wird.
Ja, das bin ich ja unbedingt. Hannes, du bist ja Organisationsentwickler, du bist Coach, du bist psychosozialer Berater, du hast also eine ganz breite Facette an Tätigkeiten und derzeit leitest du auch den Studiengang Digital Transformation Management an der FH Kärnten, dass ich das überhaupt rausbringe. Und uns beide verbindet ja eine Karriere in der IT, in den 2000er Jahren ungefähr so, glaube ich, war das auch bei dir. Wir waren allerdings bei unterschiedlichen Global Playern in verschiedenen Rollen. Wir sind aber beide damals auch schon mit Themen konfrontiert worden in der IT-Branche, die jetzt, also circa gut 15 Jahre später, in vielen anderen Wirtschaftsbereichen und Unternehmen ankommen. Sei das zum Beispiel der Umgang mit Change oder auch Transformationsprojekten oder dem Umgang mit verstärkten Umgang mit digitalen Medien. Was hat dich denn persönlich in deiner IT-Zeit damals geprägt, von dem du heute sagst, dass es eine so wertvolle Erfahrung ist, dass sie dir auch heute in dieser volatilen Zeit hilft?
Ja, also es war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Das heißt nicht, dass ich die Zeit wieder haben möchte. Aber es war ganz ein wichtiger Prozess oder wichtige Phase so in meiner Entwicklung. Und ich sage heute mal so, vielleicht ein bisschen mit Augenzwinkern, ich komme aus der Zukunft, weil ich bemerke, dass das, was heute, also gerade jetzt in dieser Phase mit der Pandemie, mit dem Homeoffice und mit dieser anderen Art des Arbeitens, das ist etwas, das haben wir vor 20 Jahren schon gemacht. Und das ist auch etwas, von dem ich das Gefühl habe, dass ich heute auch total profitiere, weil das für mich einfach nicht neu ist. Ja. Für mich ist bitte?
Nein, ich sage, das hat ja auch wahrscheinlich mit einem großen Grad an Selbstorganisationsfähigkeit zu tun. Das heißt also, sehr selbstbestimmt auch arbeiten zu können, ne?
Ja, also das ist definitiv nicht nur auf der Tool-Ebene zu finden, was ich damals gelernt habe, sondern eben auch sehr Persönlichkeitsentwickelt, weil auf der einen Seite ist man in so einem globalen Konzern ja auch sowas wie ein Konzernsoldat. Zumindest habe ich das zunehmend damals so erlebt. Das ist auch ein Grund, warum ich dann gegangen bin, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass ich einfach nicht mehr so wirksam bin, wie ich es sein möchte. Und ich habe sehr stark den Sinn hinterfragt von dem, was ich da so als kleines Zahnrädchen getan oder nicht getan habe. Aber eben nicht nur auf der Tool-Ebene, sondern ganz stark eben auch auf, heute würde ich sagen, im Bereich der Haltung, der Persönlichkeit und auch der Selbstorganisation, weil man ja dann doch irgendwie in einem strengen, formalen Korsett versucht, Bewegungsfreiheiten zu kriegen. Und das ist eine Erfahrung, die ich heute bei meinen Kunden in der Organisationsentwicklung auch ganz stark brauchen kann, weil ich ja interessanterweise, ich glaube, genau aus dieser Erfahrung bei dem Konzern als Kunden nämlich genau auch solche Firmen habe.
Jetzt beschäftigst du dich ja sehr viel mit dem Thema Zukunft und jetzt auch natürlich zuletzt dann noch als FH-Studiengangsleiter und Lektor. Was ist das, was dich am Thema Zukunft interessiert?
Naja, also mich interessiert, wie wir darin leben werden, so grob gesagt. Und ich habe da schon einen starken Gestaltungswillen, weil ich mir so im Grunde eine ethische Frage stelle. Und so die grundethische Frage ist, wie wollen wir leben? Und da geben wir jetzt das Wort Zukunft dazu, wie wollen wir in Zukunft leben? Und da würde ich gerne mitgestalten, weil ich Dinge sehe, die mir wichtig sind, dass sie in der Zukunft auch vorkommen. Und das ist jetzt eben nicht nur da irgendwo sowas Ähnliches wie ein moderner Fabriksarbeiter oder eine moderne Fabriksarbeiterin zu sein, sondern da wirklich drinnen nicht nur zu vegetieren, sondern auch zu leben.
Und was wären da so Dinge, die dir wichtig sind, dass sie auch in Zukunft dabei sind, mitgedacht, mitgelebt werden?
Ja, das ist, also als ersten Impuls hätte ich gesagt, dass es Spaß macht, aber das wäre wohl etwas zu oberflächlich. Es muss irgendwie Sinn machen, wobei ich weiß schon, also Sinn ist für jeden was anderes. Aber damit man die Frage beantworten kann, muss man für sich selbst einmal reflektieren, was ist denn eigentlich mein Sinn? Und in dieser Sinnerfüllung will ich auch Wirksamkeit haben. Und das ist das, was mich antreibt, ganz persönlich. Und das ist ja das, was so im Fokus meiner Arbeit ist.
Wie erlebst du das Thema Sinn jetzt in unserer Gesellschaft gerade oder auch bei den Unternehmen, bei denen du tätig bist oder auch bei deinen Studenten? Ist das etwas, was also eine Frage, die sich schon stärker stellt?
Ja, Sinn wird besprechbar. Also ich kann mich noch gut erinnern, ich war vor, wann war das? Ungefähr so zwölf Jahren ungefähr muss das sein, war ich bei einem Akquisitionsgespräch bei einem Kunden, große Organisation, und ich habe da so das Thema Unternehmenskultur angesprochen, und da ist man dann auch sehr schnell beim Sinn von dem, was Menschen tun und was Organisationen für Ziele hat. Und da bin ich relativ zackig hinausgeflogen. Also einen Kaffee habe ich noch austrinken dürfen, aber man hat mir doch sehr deutlich gesagt, dass Kultur, Unternehmenskultur kein betriebswirtschaftlich relevantes Thema ist. Und ich erlebe jetzt aber sehr stark, dass über Sinn ganz massiv gesprochen wird. Ja.
Ich kann das nur bestätigen, wie ich begonnen habe, Unternehmerin zu sein und in der Organisationsentwicklung tätig zu sein, ist mir das ähnlich gegangen. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung. Mir wurde da auch erklärt, dass wenn man sich zu sehr den weichen Faktoren, dem Thema Sinn der Zusammenarbeit im Sinne eben der Kultur zum Beispiel widmet, dann sei das etwas, was viel zu viel mit Sozialromantik zu tun habe und sozusagen betriebswirtschaftlich eigentlich keine messbare Größe sei, ja, die irgendwie einen Einfluss hat. Also ich kenne auch solche Diskussionen und mache wie du auch die Erfahrung, dass heute 10 Jahre später viel mehr Offenheit da ist und offensichtlich auch die Notwendigkeit mittlerweile wirklich da ist, sich diesen Themen zu stellen. Ja,
ja, und erkannt worden ist. Also ich sage dann immer so, wenn mir sowas jetzt entgegengeschleudert wird, dann schleudere ich zurück, dass die Betriebswirtschaften also im akademischen Umfeld ja zu den Sozialwissenschaften gehören und damit eben nicht so eine exakte Wissenschaft ist, wie es die Naturwissenschaften sind. Und damit ist die Diskussion eigentlich ziemlich schnell vom Tisch. Mhm.
Kommen wir nochmal auf das Thema Sinn zurück. Und du hast auch vorher gesagt, so, na, du stellst dir da auch durchaus ein paar ethische Fragen in Verbindung mit der Zukunft. Jetzt sind wir ja gerade in einer Welt des totalen Umbruchs. Ich glaube, vor einem Jahr hätten wir uns das noch gar nicht so richtig vorstellen können. Wir nehmen jetzt diese Podcast-Folge auch gerade auf im Februar 2021. Das heißt, dritter oder ich weiß nicht, ich höre jetzt schon auf zu zählen, Lockdown in Österreich. Ja. Das heißt, wir sind mit ganz vielen Situationen konfrontiert und auch vielen Einschränkungen konfrontiert, die einfach zu diesem Umbruch auch jetzt beitragen. Wenn du jetzt in Bezug auf Sinn und Ethik schaust, welchen aktuellen Befund stellst du denn unserer Gesellschaft und auch den Unternehmern, dem Wirtschaftsleben aus?
Ja, was ich bemerke, ist, dass wir eine viele Jahrzehnte dauernde Phase jetzt schon langsam abschließen. Also wenn man so will, das ist so die Nachkriegsphase. Und da hat es so eine Zeit gegeben, da war so das Paradigma draußen, anything goes. Ja, also das war praktisch die grenzenlose Plastikwelt. Und was nicht funktioniert, das wird dann halt irgendwie funktionierend gemacht oder zumindest so definiert. Und das will ich jetzt auch gar nicht so arg werten, aber ich qualifiziere das so als Optimierungsphase. Also da gibt es irgendwas, das ist sehr technologiegläubig gewesen oder sehr naturwissenschaftlich. Und das hat man die letzten, 70 Jahre ziemlich optimiert. Und was man sehr stark merkt, im Kleinen wie im Großen, die Zeit des Optimierens ist vorbei, weil es ist ausgereizt. Also man kann da vielleicht noch so das eine oder andere Prozentpunkt da rausholen mit einem irren Aufwand, der vielleicht diesen Effizienzgewinn gar nicht mehr rechtfertigt. Und da stehen wir jetzt irgendwie so an einer Kante und das Land ist aus, ja, also zurück geht nicht. Nach vorne sehen wir wenig Boden, auf dem wir treten können. Und jetzt müssen wir halt irgendwo hinspringen, keiner weiß wohin. So genau, es gibt unterschiedliche Ansätze. Und wenn das Optimieren aus ist, dann müssen wir halt irgendwas Neues finden. Und dieses Neue zu finden, wenn es noch nicht definiert ist, wenn es noch nicht klar ist, wenn das noch nicht so in der Gesellschaft einen breiten Konsens gefunden hat, das ist etwas, das einerseits eine total spannende Zeit ist, aber natürlich auch sehr viel Mut braucht und wohl wahrscheinlich auch sehr viel Angst macht.
Das heißt, mit dieser Optimierungsphase sprichst du wahrscheinlich auch etwas an, was in den letzten wahrscheinlich 80 bis 100 Jahren sozusagen das Credo Nummer 1 in der Wirtschaft war, nämlich zu wachsen und nochmal zu wachsen und im Best Case nicht nur zu wachsen, sondern auch gescheit Profit zu machen. Ist das auch etwas, was du unter dieser Optimierungsphase, in dieser Optimierungsblase vielleicht beheimatet siehst?
Ja, ja, absolut. Also was wir als Gesellschaft oder in der Arbeitswelt zumindest, also wirklich gut können und die ganzen Ausbildungen der letzten Jahrzehnte gehen in diese Richtung, ist, wir pressen die Zitrone aus, bis der Saft heraus ist, und wenn der Saft heraus ist, dann geht noch ein bisschen Farbe auch raus. Und so eine ausgelutschte Zitrone haben wir jetzt, ist so der saloppe Befund. Und das Ding ist einfach fertig. Und jetzt ist die Frage, was ist die nächste Frucht, die wir da hernehmen?
Das heißt, welche Herausforderungen und auch welche Themen siehst du denn in unserer momentanen Gesellschaft, die vielleicht auch noch nicht stark genug oder intensiv genug besprochen werden, die wir vielleicht auch als Gesellschaft, als Wirtschaft noch zu wenig am Schirm haben? Wenn wir uns jetzt so verändern von dieser Optimierungswachstumsphase hin zu was immer jetzt kommen wird?
Naja, ich glaube, das Ende des Optimierens ist noch nicht ganz durch im Bewusstsein der Gesellschaft. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Organisationen und ganz, ganz viele Entscheidungsträger und Trägerinnen noch verzweifelt versuchen, an alten Mustern festzuhalten, das heißt also weiter zu optimieren und schon langsam merken, dass das einfach nicht mehr den Erfolg bringt, den wir gewohnt waren, dass er zu beobachten ist. Und es geht einfach um diese Sinnfrage. Also das ist im Grunde ist das eine klassische Definition von Krise, ja, weil eine Krise ist ja nichts anderes als ein Problem, das gewichtig genug ist dafür, dass wir es spüren und wir keine Lösungskompetenzen haben dafür. und oder noch keine Lösungskompetenzen haben dafür. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt so den Untergang in der Krise oder das Chronifizieren von Krise, wo man halt dann irgendwie so dahin vegetieren, oder aber wir schaffen es sozusagen mit dieser Energie, die uns die Krise gibt, und das kann durchaus auch Angst sein, irgendwas Neues zu entwickeln. Ja, da stehen wir, und wann war das, letzten Sommer, glaube ich, war ich so über meine Rolle an der Fachhochschule eingeladen zu einem Interview von einem Kärntner Lokalsender. Die haben so eine nicht repräsentative Umfrage auf der Straße gemacht, wie viele Menschen, oder also die Frage war, was machen Sie sich Sorgen um Ihren Arbeitsplatz wegen der Digitalisierung oder so irgendwie ist die Frage gelaufen. Und da haben 12% der Befragten gesagt, dass sie sich Sorgen machen. Das heißt, im Umkehrschluss 88% machen sich keine Sorgen um den Job. Und jetzt lasst das natürlich zwei Interpretationen dazu. 88% der Kärntner sind schon total zukunftsfit. Ist eine Variante. Variante 2 ist, sie sehen den Zug noch nicht einmal kommen. Und ich tendiere da doch eher zu Variante 2.
Du sagst, das Ende dieser Optimierungsphase ist noch nicht durch. Das heißt, wir befinden uns schon noch in der Phase, wo wir versuchen, an Altem festzuhalten und alte Muster zu bewahren. Das ist etwas, was man natürlich in der Wirtschaft sieht. Das ist natürlich auch etwas, was man beobachten kann bei vielen Aussprüchen im Sinne auch der Hoffnung, wenn dann endlich diese Lockdowns vorbei sind, nach Corona, das New Normal, ja, was in meinen Augen ja ein sehr interessanter Ausdruck ist, ein New Normal zu haben, weil ich glaube, unter einem neuen Normalzustand meinen viele noch mal einen alten Normalzustand und keinen wirklich neuen Normalzustand, weil so schnell kann das im Normalfall ja nicht gehen. Nichtsdestotrotz, das heißt, wir werden neue Kompetenzen brauchen, auch als Individuen. Es wird einfach viel auf uns im Sinne auch unserer persönlichen Entwicklung zukommen, von dem wir vielleicht heute nicht einmal noch ahnen, was das sein wird. Wie siehst du das? Was wird es denn einmal aus deiner Sicht, aus deiner heutigen Sicht, unbedingt an Selbstkompetenzen brauchen, damit man als Individuum gut in diese neue Zeit starten kann oder auch gut durch diesen Wandel kommt?
Ja, also ich lass mir das einmal ein bisschen anders aufrollen. Und zwar geht es ums Bildungssystem. Weil wir reden da jetzt ja nicht nur von sozusagen von einem Individuum, von einer Person, die irgendwelche Kompetenzen braucht, sondern ich würde das Ganze gerne so ein bisschen gesellschaftlicher, also ein bisschen größer anschauen. Und wenn man sich anschaut, wie Bildungssystem heute funktioniert, dann ist das ja etwas, das wir eigentlich schon seit 200 oder ein bisschen mehr als 200 Jahre haben, wo man eigentlich Fabriksarbeiter gebraucht hat, ja, die halt gerade einmal lesen und schreiben können. Das war für die damalige Zeit eigentlich ein ziemlicher Kollateralschaden, dass die Masse halt auch lesen und schreiben kann, weil damit auch Macht der Mächtigen ein bisschen verloren geht. Und was Schule produziert hat und was Schule im Großen und Ganzen heute noch produziert, das sind sozusagen brave Fabriksarbeiter, auch wenn wir vielleicht nicht mehr so im Bausch und Bogen in der Fabrik arbeiten, aber so von der Haltung her. Ein Artefakt dieser braven Fabriksarbeiter findet man heute noch auf den Zeugnissen der Schülerinnen und Schüler. Da gibt es nämlich sowas wie eine Betragensnote. Ja, und richtig gut ist man, wenn man Betragen, was ein sehr gut oder sehr brav oder was wie das heute heißt, hat. Ja.
Also so richtig schön angepasst ist und sich unterordnet vielleicht auch noch und
ja, genau.
Ja, nicht auffällig ist. Ja.
Genau, nur nicht auffallen. Ja, also es ist dann halt irgendwie so ein Einheitsbrei, der da rauskommt. Ich sehe das zum Beispiel auch daran, dass ich ab und zu mal bei einem Kunden von mir, großes internationales Unternehmen, das macht so Lehrlingscastings. Und wenn ich da bei den Lehrlingscastings beobachtend dabei bin, dann wundere ich mich einfach nur, wie Menschen, die gerade aus 9 Jahren Schule rauskommen, und zwar ganz egal, wie sie die Schule gemacht haben. Und wenn sie diese 9 Jahre in der Volksschule verbracht haben, ja, aber sie sollten zumindest sinnerfassend lesen können und also im Zahlenraum bis 100 Grundrechnungsarten einigermaßen zusammenbringen. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Und zwar über weite Strecken. Also wenn das einer nicht kann oder eine nicht kann, dann sage ich, okay, das ist ein individuelles Thema, aber das ist so flächig, dass man sagen muss, das ist ein Thema des Systems.
Das heißt, wir haben eigentlich auch ein Alphabetisierungsthema.
Ja, heftig.
Unter den jungen Menschen.
Absolut, ja. In der Breite, ja. da muss man halt so, wenn man jetzt irgendwie das Privileg gehabt hat, Matura zu machen, vielleicht auch zu studieren, dann ist das eine Blase, die von der anderen Blase, also Sozialblase, die von der anderen Sozialblase überhaupt nichts mitkriegt. Aber es gibt nicht wenige Menschen, die auf die Frage, in welcher Staatsform gibt es in Österreich, Multiple Choice, ja, ist das eine Demokratie, eine Monarchie, eine Diktatur, also nicht wissen, was sie ankreuzen sollen. Oder ohne Hilfsmittel, also ohne Taschenrechner, ein Artikel kostet 100 Euro, es gibt einen Rabatt von 50%, was kostet der? Einfach keine Idee haben, wie sie das angehen sollen. Mhm. Und das sind keine Einzelfälle.
Das heißt, da sind wir eigentlich bei sehr basic anmutenden Kompetenzen, also wirklich Grundkenntnissen und Grundkompetenzen, die hier fehlen, wenn ich dir so zuhöre.
Ja, also ich würde das als basale Kulturtechnik bezeichnen wollen. Hm. Weil wie will man am Leben teilnehmen? Wie will man an all diesen Dingen, die da als Kompetenzen herumschwirren, teilnehmen, partizipieren, wenn das nicht funktioniert? Ja, also was wir brauchen aus meiner Sicht ist ein Bildungssystem, das uns natürlich diese kognitiven Fähigkeiten beibringt. Ja, die man braucht, um da irgendwie teilnehmen zu können. Aber wir brauchen darüber hinaus noch ganz andere Kompetenzen, die eben nicht nur Betragensnote sehr brav sind, sondern idealerweise oder sehr zufriedenstellend, glaube ich, hat das geheißen, sondern idealerweise einfach wirklich originell sind. Und früher war ja mal verhaltensoriginell irgendwie ein Schimpfwort. Heute ist das ein Aspekt von Diversität, wenn man so will. Ne? Und zu den Kompetenzen ganz kurz noch, also da ist auch wirklich dabei, Kreativität, freudiger Wille, positive Haltung gegenüber dem eigenen Leben, eine positive Haltung gegenüber den Menschen überhaupt. Also so, was man vielleicht da kurz zusammenfassen könnte unter Herz, Hirn und das Gespür.
Also sehr menschliche, grundmenschliche Kompetenzen, die du da jetzt hier aufzählst. Das heißt, es geht eigentlich auch um die Besinnung unseres Menschseins.
Ich glaube, das ist, und ich sage das jetzt ein bisschen drastisch und dramatisch, aber ich meine das auch ganz genau so, ich glaube, das ist unsere einzige Chance, weil alle anderen Dinge, nämlich diese ganzen kognitiven Sachen, wie, was nicht, Lesen, auch sinnerfassendes Lesen, wie Rechnen, das ist eine Basis, ja, aber da werden wir uns schon in wenigen Jahren mit Automatisierung, Digitalisierung, also zum Beispiel Big Data, künstliche Intelligenz und so weiter, einfach nicht mehr messen können. Können wir heute schon nicht. Also nur ein Beispiel. Die künstliche Intelligenz ist heute schon wesentlich besser und schneller, also noch so nebenbei, in der Diagnostik von bildgebenden Verfahren, zum Beispiel beim Entdecken von Krebs. Gibt es auch Studien und Untersuchungen dazu, dass die besten Diagnostiker gemeinsam die Performance, und zwar nicht nur in der Geschwindigkeit, die ist ja relativ uninteressant dabei, sondern in der Treffgenauigkeit von Diagnosen einfach nicht zusammenbringen. Und das heißt also, dass uns die Digitalisierung, ein furchtbar verbrauchtes Modewort, ja, aber trotzdem, dass die Digitalisierung uns sehr viele Dinge erleichtert, was zum Beispiel Muskelkraft anbelangt, Robotik etc., ja, dass die Digitalisierung auch die erste industrielle Revolution ist, die auch in die Wissensarbeit hineingreift. Und da wären wir jetzt zum Beispiel schon bei den Ärzten, aber es ist praktisch kein Berufsfeld davon verschont. Und dass wir uns jetzt darauf konzentrieren müssen oder werden müssen, was uns Menschen ausmacht, was von der künstlichen Intelligenz oder eben von Technologie, um das etwas breiter zu streuen, nicht übernommen werden kann oder zumindest aus heutiger Sicht nicht übernommen werden kann.
Das heißt, so ein differenzierender Faktor auch für Menschen, die zum Beispiel auf Jobsuche sind oder die sich beruflich orientieren wollen, wird dann, wenn ich deine Aussage jetzt richtig verstanden habe, sehr stark einfach auch um die persönliche Kompetenz ankommen, also auf die persönliche Kompetenz ankommen. Das heißt, das wird der differenzierende Faktor noch viel mehr sein als vielleicht jetzt geistige Bildung auf einem gewissen Niveau, so wie sie vielleicht in den letzten 20 Jahren noch kriegsentscheidend war bei Bewerbungsgesprächen, wo es um Zertifikate ging und um, weiß ich nicht, vielleicht auch noch universitäre Titel, ja, im besten Fall. Das heißt, künftig wird es um die persönliche Kompetenz gehen, um das, was dich als Mensch, als Persönlichkeit ausmacht, weil viele andere Bereiche einfach durch künstliche Intelligenz, durch digitale Prozesse, digitale Technologien ersetzt werden.
Ja, ich glaube, es ist noch intensiver sogar. Also mir fällt da jetzt gerade ein Trainingskollege aus dem Sportverein, der bei einer großen Lebensmittel-Einzelhandelskette im Lager arbeitet. Und den sein Job schaut ganz kurz formuliert so aus: Der rennt den ganzen Tag im Kühlbereich, also Winter wie Sommer ist der dick angezogen, rennt er rum, hat ein Headset auf und hat den Job zu kommissionieren. Das heißt also, für die LKW-Ladung aus den Regalen die ganzen Dinge, die Artikel rauszuholen. Und das Headset verbindet ihn mit einem Computersystem der Lagerhaltung, und das Computersystem sagt ihm mit einer Computerstimme, wohin er gehen muss, um irgendwelche Artikel aus den Lagern rauszuholen, um sie dann irgendwo drauf zu tun, damit sie dann in den LKW kommen. Und wenn du den Job hast, denke ich mir, dann hast du es so richtig geschafft. Ja? Weil was passiert da? Das ist ja etwas, würde man meinen, das von Robotern, also von der Robotik erledigt werden kann. Aber offensichtlich, Roboter können immer besser, aber können relativ schlecht greifen. Ja? Und das ist das, was der Mensch gut kann. Und Roboter wären da einfach, muss man sagen, zu teuer derzeit. Ja? Also sozusagen wenig qualifizierte Menschen oder Menschen, die beschlossen haben oder was immer im Leben sie dazu geführt hat, dass sie eben nicht in eine höhere Qualifikation gehen, ja, die werden in Zukunft ganz, ganz massiv verdammt sein dazu, Jobs zu machen, die automatisiert einfach noch zu teuer sind. Und so wird, das war so ein Beispiel, aber so wird praktisch jeder Job oder jedes Berufsfeld wird von dieser industriellen Revolution, das ist ja nicht nur Digitalisierung, das ist ja auch Gentechnik, Biochemie, Pharma und so weiter, Nanotechnologie, also da gibt es ja so ein paar Dinge. Aber jeder Job wird von dieser technischen Revolution, die da gerade stattfindet, betroffen sein. Und jetzt könnte man so beispielhaft so zwei, drei Berufe durchdeklinieren, weil zum Beispiel ein Mechaniker in der Kfz-Werkstatt, dem wird es ja so in der Form ja auch nicht mehr lange geben. Eigentlich gibt es ihn ja gar nicht mehr, ja, weil es gibt zwei Arten von Mechaniker, und so wird sich das später noch ganz massiv auseinander differenzieren. Es wird Mechaniker geben, die den Namen Mechaniker nicht mehr verdienen, weil sie einfach nur noch Teiletauscher sind. Ja, die kriegen dann irgendeine Anordnung, nehmen den Schraubenschlüssel, löst diese drei Schrauben, es wird dann nichts mehr repariert, es wird nur noch ausgetauscht. Dann kommt der neue Bauteil rein, die drei Schrauben festgeschraubt, ein kurzer Test und fertig. Ja, aber man braucht relativ wenig Qualifikation dazu. Robotik wird das auch irgendwann einmal können, derzeit noch zu teuer. Also das ist sozusagen das Downgrade eines Berufsfeldes. Und jedes Berufsfeld wird aber auch ein Upgrade erleben. Ja, und das Upgrade des Mechanikers wäre es zum Beispiel, sich nicht nur mit der Mechanik des Autos, also mit diesen physischen Teilen zu beschäftigen, sondern mit der Verbindung zwischen den mechanischen Teilen und der Elektronik. Also ein Mechatroniker. Das ist aber was Komplexeres. Also Komplexität ist so ein Thema, Umgang mit Komplexität. Und das braucht mehr Ausbildung, das braucht aber auch mehr Engagement des einzelnen Menschen. Und das wäre das Upgrade. Und das ist auch völlig klar, dass sozusagen das Downgrade eines jeden Jobs ja natürlich auch später prekäre Jobs sein werden, also was die Bezahlung anbelangt. Ja, weil so einem Teiletauscher wird man, weiß ich nicht, keine Ahnung, was wird man dem zahlen? 10, 15 Euro vielleicht die Stunde. Ja, also aus heutiger Sicht, ein Mechatroniker kann mehr verlangen. Ja, wenn wir hergehen, Verkäufer, ganz egal jetzt in welcher Handelsbranche, Verkäufer werden oder sind schon ersetzt worden im Endeffekt durchs Internet. Ja, und wenn ich als kritischer Kunde irgendwo in den stationären Handel gehe, dann muss ich sehr oft sagen, auch zu Recht. Weil was ich da an Kundenservice oder eben Nicht-Service erlebe, ist manchmal wirklich beachtlich.
Und auch an Auswahl oft, ne? Das ist auch etwas, was man dann merkt, dass es dann die Dinge auch gar nicht mehr gibt, ne? Weil der Handel gerade in Zeiten wie diesen es sich schon gar nicht mehr leisten kann, ganz viel auf Lager zu haben, weil er nicht weiß, wann er wieder aufsperren darf, zum Beispiel, ja, oder wieder zusperren muss.
Ja, genau. Die,
Aber wenn du jetzt so über die Jobs sprichst und so die Perspektive und Entwicklung der einzelnen Tätigkeiten und Berufe und Jobs, dann hat das ja für uns alle natürlich auch ganz viel mit Unsicherheit zu tun. Das heißt, wir können gerade mal ein bisschen antizipieren, was das bedeuten könnte für etwas, für eine Tätigkeit, die wir gelernt haben, für einen Job, den wir ausüben, den wir vielleicht auch lieben, den wir gerne machen, der uns auch unser Leben finanziert. Das heißt, das Thema Unsicherheit ist ein ganz großes. Und das wird uns, glaube ich, auch noch einige Zeit begleiten, um nicht zu sagen, das wird wahrscheinlich eins der Dinge sein, die einfach da bleiben wird. So nehme ich das zumindest wahr. Also das wird uns sehr, sehr lange begleiten und wahrscheinlich auch ein Teil dieser neuen Normalität werden, dass wir lernen, mit Unsicherheiten umzugehen. Wenn ich mich jetzt so in die Rolle von so einem Arbeitnehmer, einer Arbeitnehmerin versetze, aus einem der Berufe, die du jetzt gerade vorhin zum Beispiel genannt hast, auch als Beispiel gebracht hast, aber auch andere Menschen, ja, wie können wir denn lernen, dauerhaft mit Unsicherheit umzugehen?
Also vorab, ich teile völlig die Meinung von dir, dass die Unsicherheit als Teil des Lebens oder mehr Unsicherheit, als wir kannten, als Teil des Lebens das neue Normal sein wird. Eben auch aus dem Grund haben wir gerade früher davon geredet, ja, dass optimieren heißt ja das Gleiche, nur halt besser. Aber da gibt es eine gewisse Gleichförmigkeit und damit eine gewisse Berechenbarkeit. Und dadurch, dass wir jetzt dabei sind, was Neues, also eine neue Form, also des Wirtschaftens, des Zusammenarbeitens, auch also auf allen Ebenen, ja, eine neue Form der Bildung und so weiter finden, heißt das, das ist noch nicht entwickelt und damit ist Unsicherheit ein großer Teil des Lebens. Ja. Und und wie mit Unsicherheit umgehen oder wie diese Unsicherheit aushalten, da gibt es unterschiedliche Ansätze dazu, aber etwas, das mir besonders gut gefällt und was für mich besonders stichhaltig ist, ist, dass die Unsicherheit ja sehr stark im Außen ist. Also musst du schauen, dass du in dir möglichst viel Sicherheit zusammenbringst, generierst. Das hat sehr viel mit der Identität zu tun, also so mit der Frage, wer bin ich, ohne all dem, das da um mich herum ist. Also wo ich mich nicht über, meinen Job definiere und den Jobtitle, der auf der Visitenkarte steht, wo ich mich nicht definiere über das Haus oder die Wohngegend, wo ich bin, das Auto, das ich fahre, den Partner oder die Partnerin, die ich habe und so weiter. Also es geht ganz stark um diese Innenschau, ne? Identität so als Überschrift. Und jetzt kann man sich natürlich anschauen, naja, was ist denn Identität eigentlich? Und Identität hat sehr viel damit zu tun, so, also gibt es unterschiedliche Faktoren, ja, aber was ist denn mein Sozialnetz? Mit wem bin ich denn, mit wem tue ich denn beruflich wie privat? Ja? Es gibt so diesen Satz, du bist so irgendwie der Mittelwert aus deinen fünf dir nächsten Menschen. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie wissenschaftlich das ist, aber der Satz ist gut. Wenn man das einmal so für sich selbst reflektiert, ja, mit wem umgebe ich mich denn eigentlich und was sagt das über mich aus? Ja, das hat mit Identität zu tun. Oder Identität heißt auch, wo fühle ich mich denn zu Hause? Ja, also wo bin ich denn so richtig? Wo kann ich gut bei mir sein? Wie gehe ich, was sind meine Werte? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Ja? Welchen Platz hat Arbeit für mich im Leben und was gibt es denn da sonst noch? Ja?
Und ich glaube auch so ein ganz wesentlicher Faktor für die innere Stabilität ist das eigene Urvertrauen oder den Grad an Urvertrauen, den man in der Lage ist, entweder zu entwickeln oder schon auch mitbekommen hat. Weil der ja sozusagen, glaube ich, jetzt einmal so ein Teil der Grundstabilität ist, die man selber mitbringt. Ja, also ich denke, je weniger Urvertrauen jemand hat in sich, aber auch in das Leben generell, desto anstrengender wird es auch werden, mit Unsicherheit umzugehen. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Dieses Urvertrauen, das ist ja etwas, das ganz, ganz früh entwickelt wird oder eben auch nicht. Und diese Wurzeln eines Menschen, die so unsichtbar sind für die anderen, aber in Wirklichkeit muss man sagen, wer kennt denn schon so seine Wurzeln aus den ersten Lebensjahren, die so prägend sind? Und da gibt es halt Menschen, die haben Glück gehabt und es gibt Menschen, die haben dieses Ausmaß an Glück vielleicht nicht gehabt. Und die große Frage ist, wie kann man das entwickeln? Ja? Oder wie kann man sich auf das verlassen?
Also ich denke schon, dass man das auch entwickeln kann. Es gibt ja auch den bekannten Spruch, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Und ich glaube, aus dem heraus, mit ganz viel innerer Arbeit und auch Annehmen von dem, was war und auch Annehmen von dem, was ist. Und das ist natürlich jetzt kein einfacher Prozess, braucht man gar nicht reden. Ja, das hat sicher auch mit viel Schmerzen zu tun. Glaube ich schon, dass man das sich ein Stück weit auch wieder schaffen kann, wenn man es vielleicht von klein auf nicht mitbekommen hat.
Ja, also der Weg in diese Zukunft geht aus meiner Sicht ganz, ganz massiv über das Thema Reflexion, Selbstreflexion alleine, beziehungsweise auch professionell angeleitet, beziehungsweise auch in der Gruppe, weil so eine Gruppe beim Reflektieren ein unglaublich wertvolles Feedback liefern kann. Und deshalb glaube ich, dass diese Reflexion in jeder Form wirklich ein ganz wesentliches Instrument ist, um gut in die Zukunft zu kommen.
Und sich selbst auch noch ein Stück weit besser kennenzulernen und vielleicht der einen oder anderen Turbulenz dann leichter widerstehen zu können oder sich nicht so mitreißen lassen zu müssen.
Ja, also diese Reflexion, das kann man sich wahrscheinlich schwer vorstellen, wenn man durch solche Prozesse selbst nicht oder noch nicht durchgegangen ist, aber irgendwie ist das sowas wie ein Selbstführerschein, ein Ich-Führerschein, der dazu führt, dass ich wesentlich besser in mir ruhe und genau deshalb mit äußerer Unsicherheit besser umgehen kann.
Und ich denke, das ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig auch im Sinne unserer sozialen Ruhe sein wird, dass je mehr Menschen natürlich in der Lage sind, bei sich zu sein und auch in diesem inneren, möglichst inneren Ruhezustand, zumindest einen Großteil der Zeit, desto besser wird es vielleicht auch sein dann im Sinne der Gesellschaft, dass wir auch jetzt nicht unbedingt in einen massiven sozialen Unfrieden stürzen. Momentan sehe ich das allerdings eher als romantisches Bild, aber wer weiß, was noch passiert, ja. Aber das wäre in meinen Augen jetzt einmal so ein wichtiger Aspekt, um auch gut durch diese disruptive Phase zu kommen, die auch noch einige Zeit dauern wird. Also davon können wir mal sicher ausgehen, ne? Dass wir jetzt erst am Anfang stehen.
Also ich bin froh, dass du das jetzt gesagt hast, weil ich wollte nämlich gerade reingrätschen und sozusagen diese Sozialromantik des Gesprächs zerstören. Weil wir können da in unseren geheizten Zimmern, in denen wir da gerade sitzen, und über das Internet verbunden sind, können wir leicht reden über, wie wichtig Selbstreflexion ist und dass das ein Führerschein für die Zukunft ist und Identität und Sicherheit und so weiter. Aber irgendjemanden, der die Situation nicht hat, am Existenzminimum mit einem prekären Job sich abstrudelt, völlig fertig nach Hause kommt, also energielos nach Hause kommt, weil alles in der Arbeit liegen geblieben ist an Energie. Also die haben einfach nicht nur die Zeit nicht, sondern schlicht und einfach keinen Kopf für solche Sachen.
Klar, weil da geht es jetzt wirklich einmal ums Überleben, ne? Und also ab dem Zeitpunkt, wo es um die Existenz und ums Überleben geht, bin ich natürlich mit anderen Themen gefordert. Das ist überhaupt keine Frage. Ja. Trotzdem glaube ich, kann es sehr, zumindest auch aus meinem erweiterten Umfeld, habe ich einige Beispiele, bei denen ich beobachten konnte, wie viel das beiträgt dazu, auch in einer Situation, die gerade aussichtslos erscheinen mag, auf finanzieller Ebene, vielleicht auch auf Beziehungsebene, also wo es auch massive familiäre Probleme gibt, vielleicht auch dann noch Krankheit dazu, dass sozusagen diese innere Arbeit ein guter stabilisierender Faktor für sich selbst sein kann, auch wenn es im Außen gerade wirklich alles über den Haufen wirft. Aber ich bin voll bei dir. Wir sitzen hier natürlich, ich möchte jetzt nicht sagen im Elfenbeinturm, aber in einer sehr privilegierten Situation, wo es uns einfach noch sehr, sehr gut geht und wir aus dieser Situation heraus natürlich leicht reden können. Das möchte ich aber auch so nicht sehen, ja, weil ich mir sehr bewusst ist auch, was andere gerade erleben und in welchen schwierigen Situationen andere gerade sind.
Also da fällt mir ein, eine Ausbildungstherapeutin von mir, die hat eine sehr direkte, klare und auch derbe Sprache gepflegt, was vielleicht das nicht jedermanns Sache ist, aber es kürzt zumindest gewaltig ab und macht sehr klar, was sie meint. Und die hat immer gesagt, Scheiße ist Dünger. Man kann das auch etwas höflicher formulieren und sagen, also die schönsten Blumen wachsen am Misthaufen. Mhm. Und das Interessante an der Aussage ist, dass Schwierigkeiten im Leben einfach fit machen. Wichtig ist nur, dass die Schwierigkeit bewältigbar ist. Weil man kann am Misthaufen auch absaufen.
Selbstverständlich. Und dass es halt momentan in der Situation oder in der augenblicklichen Situation deswegen auch nicht gerade super ist, sondern sehr schwierig, dass ich aber vielleicht ein paar Jahre später, ein paar Monate, ein paar Jahre später dann vielleicht auch weiß, wofür es gut war oder wie ich gestärkt aus dieser Phase herausgegangen bin. Was, wie gesagt, jetzt die unmittelbare Situation deswegen also trotzdem nicht besser oder schöner macht, ne?
Ja, also in der akuten Krise muss man also sich sehr zurückhalten, da kann man den Satz nicht sagen, und andere Mütter haben auch schöne Töchter. Ne? Mhm. Weil in der Krise nutzt das nicht. Ne? Also da geht es darum, dass man einfach die Situation mit jemandem aushält.
Ne? Ja. Aber wie gesagt, dann gibt es ja Menschen, die sich leichter tun, nach vorne zu schauen, und die einfach auch wirklich eher stecken bleiben. Also es ist, glaube ich, schon auch eine naturelle Sache oder auch etwas, wofür man sich entscheidet. Also ihr erlebt es auch immer wieder selber oder in meiner Vergangenheit, dass wir einfach uns auch entscheiden können, ob ich jetzt in etwas stecken bleiben will, in einem Drama, in einer Situation, oder ob ich mich entscheide, nach vorne zu schauen. Und seien die Schritte noch so klein, Schritte zu setzen, die mich jetzt weiterbringen. Und das heißt nicht, dass das immer Spaß macht, dass das immer leicht geht, dass das immer Freude bereitet, sondern es einfach zu tun, ohne jetzt, wie gesagt, großartig drüber nachzudenken, ob ich jetzt gerade Bock habe drauf, ob das jetzt gerade, oder ob ich jetzt eh so arm bin, dass ich jetzt nichts tun kann. Also ich denke, es ist schon auch eine Entscheidung, wie ich in einer Krisensituation verharre oder eben nicht und wie ich damit umgehe und ob ich es auch schaffe, mich selber am Schopf da wieder rauszuziehen. Natürlich gibt es Situationen, die jetzt unmittelbar vielleicht einmal diese Möglichkeit nicht bieten, im Sinne einer Außenwahrnehmung, wenn ich schwer krank bin zum Beispiel oder wenn mir wirklich gerade meine ganze Existenz verloren geht. Trotzdem glaube ich, diese innere Haltung und diese innere Entscheidung, das ist der Spielraum, den ich immer habe, wie ich damit umgehe. Und das ist nicht einfach, da brauchen wir gar nicht reden. Aber diese Bewusstheit darüber, dass das die Rädchen sind, an denen er nicht reden kann. Der Viktor Frankl, der war ja da auch aus seinem KZ-Erlebnis auch ein gutes Beispiel, ne? Wie jemand, der eine so schwere Situation in seinem Leben erlebt hat über mehrere Jahre, dann einfach sagt, auch selbst im KZ war ihm bewusst, dass er entscheiden kann, wann er sein Stück Brot isst oder ob er von seinem Stück Brot noch der schwangeren Frau, die neben ihm saß, was gibt. Ne? Also diese ganz kleinen Dinge, und ich glaube, das sind so für mich immer wieder ganz gute Anker, sich sowas bewusst zu machen, dass wir in jeder Situation in unserem Leben eine Möglichkeit haben, uns zu entscheiden, wie wir auf etwas schauen und wie wir damit umgehen.
Ja, also es hat uns keiner gesagt, dass es einfach ist. Ja?
Genau, stand nicht in der Beschreibung.
aber ich glaube, dass wir da in diesen Optimierungsjahrzehnten einfach auch sehr verwöhnt waren. Ich bemerke das zum Beispiel, ich habe bei Führungskräfte-Coaching, ja, wenn Führungskräfte ins Coaching kommen, dann suche ich mir manchmal ganz bewusst auch den Coaching-Ort aus. Weil ich habe mit einer Kollegin gemeinsam noch eine ganz andere Firma, wo wir uns um das Thema Demenz kümmern. Und da haben wir in einem Pflegeheim uns eingemietet mit unserem Büro. Und das Pflegeheim hat 2 Stockwerke. Unser Büro ist im 2. Stockwerk, sozusagen ganz oben, im wirklich letzten Zimmer. Also wenn man in das Büro will, dann muss man durch das ganze Pflegeheim durch. Und manchmal lade ich auch Coaching-Klienten aus der Businesswelt in den Coaching-Raum im Pflegeheim, weil vom Weg, sozusagen vom Eingang bis in das letzte Kammerl, das wir da oben haben, haben sich schon ganz, ganz viele Anliegen und Themen sehr stark relativiert. Mhm. Und das ist auch so, das ist ein Reframen zum Thema Sinn, das da passiert auf diesen 50 Metern.
Mhm. Mhm. Das sicher sehr, sehr wirksam sein kann, auch einfach im Sinne des eigenen Prozesses einmal zu schauen, mit welchem Anliegen komme ich da jetzt wirklich, ne?
Ja, also ich habe einen Fall hatte ich, wo der Klient im Coachingzimmer ankommt und das Coaching, also beginnt ja immer mit der Frage, was ist Ihr Anliegen, und die Frage hat er damit beantwortet mit, ich habe jetzt keins mehr.
Ist schon erledigt.
Genau. Ist schlecht, schläft, aber es macht Sinn.
Aber es ist durchaus gut, also schlecht fürs Geschäft vielleicht im Sinne dessen, aber doch im Sinne der Publicity und der Wirksamkeit dann doch wieder gut, ne, würde ich sagen.
Ja, also ganz im Ernst, das ist das Beste, was passieren kann. Wenn, ja, wenn auf dem Weg von 50 Metern ein so starkes Reframing stattfindet, dass letztlich sich jemand die Sinnfrage stellt. Und schon sind wir bei einem Thema, das auch vor was, 10, 15 Jahren überhaupt keinen Platz gehabt hat im Geschäftsleben, nämlich Spiritualität, also so diese Sinnfrage sich zu stellen.
Hm. Und damit war schon eine sehr wirksame Intervention. Ja. Hannes, ich möchte jetzt langsam zum Abschluss kommen und ich möchte dir noch eine Frage stellen, nämlich zum wirklich großen Bild, also so das ganz große Big Picture. Wo siehst du denn, dass es hingehen wird, wenn wir jetzt einmal den Zeitrahmen aufspannen, die nächsten 10, 20, 30 Jahre?
Ja, Vorhersagen sind immer schwierig, vor allem wenn es die Zukunft betreffen heißt das. Aber Was mich sehr nachdenklich gemacht hat, aber jetzt nicht negativ, sondern wirklich so reflektierend nachdenklich gemacht hat, ich habe vor kurzem erst gelesen, wir haben jetzt 2020 oder 2021, wie hat die Welt ausgeschaut 1990? Das ist genau diese 30 Jahre her. Und 1990 hätte man sich nicht vorstellen können, und das ist meinem subjektiven Empfinden auch noch nicht so lange her, hat man sich nicht vorstellen können, wie die Welt heute ausschaut. Und ich glaube, dass wenn wir von heute 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft schauen wollen, uns überhaupt nicht vorstellen können, wie das sein wird. Es geht, Gott sei Dank, eh dann nur unter Anführungszeichen schrittweise oder so stückchenweise. Und dann kann man gut mitwachsen. Also ich glaube, dass wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren ganz, ganz extreme Veränderungen haben werden. Die werden unter anderem auch technisch bedingt sein oder werden eine technische Grundlage haben. Die Veränderung wird sich aber auf das gesamte gesellschaftliche Leben auswirken, auf die Arbeit natürlich auch. Aber ich glaube, wir müssen ganz, ganz massiv in Bildung investieren. Wir müssen ganz intensiv investieren in die Persönlichkeitsentwicklung. Wir werden arbeiten nicht mehr in sozusagen als Fabriksarbeiter, auch wenn wir angestellt irgendwo am Schreibtisch sitzen, aber so mit so einer Fabriksarbeiterhaltung. Das wird eine Nische sein, das wird es vielleicht noch geben, aber es wird Nische sein. Wir werden alle oder der Großteil wird eine unternehmerische, selbstverantwortliche Haltung einnehmen müssen, glaube ich, um ein gutes Leben zu haben.
Ja, da kommt noch ein bisschen was zu auf uns. Ich persönlich finde es ja sehr, sehr spannend, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich bin ja durchaus neugierig und auch, ja, auch wenn es manchmal selber nicht ganz so einfach ist, mit dieser technischen Entwicklung immer auch Schritt zu halten, die wird auch sicher noch ein bisschen schneller werden. Und mir ist es jetzt manchmal schon ein bisschen zu schnell, ja, wie schnell sich von einem Jahr auf das andere die Dinge verändern. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir da dranbleiben. Also man sieht es ja auch bei den älteren Menschen, die sich nie mit Handys und solchen Dingen beschäftigt haben oder auch kein Internet haben, wie schwer die das haben heutzutage, auch mit Bankgeschäften oder so. Also ich denke, es wird nicht besser werden. Umso wichtiger ist es, glaube ich, auch für uns, da dran zu bleiben, auch als Generation, die wir jetzt 50 plus sind quasi, also da dran zu bleiben, um auch den Anschluss nicht zu verlieren. Ne? Also so wie das früher immer geheißen hat, wenn ich so meine Elterngeneration auch anschaue, und ich habe Gott sei Dank recht progressive Eltern immer gehabt in dieser Hinsicht, wo mein Vater immer gesagt hat, also wir brauchen einen Computer, wir müssen da mitmachen, wir brauchen ein Internet, weil sonst sind wir irgendwann einmal weit weg vom Schuss. Verstehe ich erst seit wenigen Jahren, verstehe ich ihn erst so richtig. Ja. Davor war das für mich nicht so ein Riesenthema, aber ich glaube, für uns als Generation, für die Jungen ist es sowieso selbstverständlich, aber für uns, die wir da so jetzt keine Digital Natives sind, ist es, glaube ich, essentiell, dass wir da draufbleiben auf dem Zug, weil sonst ja, werden wir sehr abhängig werden von vielen anderen Dingen oder Menschen auch, ne?
Ja, wobei das Artefakt ist ja, ob wir mit der Technologie umgehen können oder wie wir mit der Technologie umgehen. Darunter liegt, und das halte ich für noch viel wichtiger, ist einfach, also auch wieder ein Modewort, das ist das Mindset. Also mit welcher Haltung gehen wir auf das zu oder lassen wir das auf uns zukommen, was da so um uns passiert. Und da geht's ganz massiv um diese Offenheit, zum Beispiel im Kollektiv was zu machen oder sich im Kollektiv zu entwickeln. Lernen funktioniert ja auch anders. Das ist ja, wir haben ja Lernen noch von oben nach unten erlebt, also sehr stark hierarchisch. Lernen ist jetzt eine, also modernes Lernen ist eine Gemeinschaftssache. Da brauchen wir auch keinen Lehrer mehr, weil Wissen steht auf ganz
vielen Knopfdruck
zur Verfügung.
Ja.
Das wird spannend.
Ja, ich denke auch, dass das sehr spannend wird. Abschließend, Hannes, eine Frage noch, weil die Zielgruppe meines Podcasts sind ja jetzt grundsätzlich einmal eher Führungsfrauen, aber wie ich ja gehört habe, habe ich ja auch einige männliche Zuhörer, die mir dann durchaus auch Feedback geben. Meine Frage an dich wäre so deine drei Tipps an frisch gebackene Führungsfrauen, aber natürlich auch Männer, um gut mit ihren Organisationen, Teams, aber natürlich auch persönlich durch diese Zeit des Wandels zu kommen. Was möchtest du da mitgeben?
Ja, ich muss da ganz kurz auch nochmal weggrätschen. Bin ich dein Quotenmann in dem Podcast bis jetzt, oder?
Du bist der Erste jetzt, Gott sei Dank. Ja, es war eh schon höchste Zeit, aber du bist nicht der Letzte sein und du wirst auch kein Quotenmann mehr sein. Momentan bist du der Erste.
Ja, drei Tipps wolltest du hören. Ich will gar keinen Unterschied machen zwischen weiblichen Führungskräften und männlichen Führungskräften, weil ich glaube, dass in einer guten Zukunft der Führung das nicht mehr wichtig ist, zu unterscheiden. Insofern ist das irgendwie so ein Drei-Punkte-Kochrezept, ungeachtet des biologischen Geschlechts. Ja. Ich glaube, dass man als Führung in Zukunft ganz viel Selbstreflexion brauchen wird im Hinblick auf, wie klar bin ich mir, wie bewusst sind mir meine Werte, was ist denn mein wirkliches Ziel, und ich meine jetzt nicht irgendein profanes Umsatzziel für das nächste Quartal, sondern wirklich die persönlichen Ziele, dass man so ein bisschen auch in der Spiritualität drinnen, was ist mein Menschenbild, gehört auch sauber und gründlich reflektiert aus meiner Sicht, weil mein Menschenbild, das ich habe, das klingt so auf Metaebene und so philosophisch, aber mit meinem Menschenbild gehe ich auf andere Menschen zu. Und Leadership ist halt einfach einmal ein Beziehungsgeschäft. Insofern wäre das Menschenbild auch ganz, ganz interessant zu reflektieren. Mhm. Zweiter Punkt ist klar sein über die Ziele, und die Ziele aber nicht sozusagen so als Kapitän oder Kapitänin auf der Kommandobrücke in den Maschinenraum bellen, sondern eben gemeinsam zu arbeiten und da auch auf die Kompetenz der anderen zu vertrauen. Also so Vertrauen ist ein großes Thema als Führungskompetenz aus meiner Sicht. Also so zielorientiert und wegefrei Dinge gemeinsam kreieren. Und der dritte Punkt ist, sich seine eigene Führungshaltung entwickeln. Das heißt also so, was ist denn eigentlich mein Führungsparadigma? Wie möchte ich geführt werden? Was erwarte ich mir? Und aus dem heraus entwickeln, so wie sehe ich denn eigentlich meine Rolle als Führungskraft? Da geht es mir nämlich ganz bewusst nicht darum, jetzt mit einem männlichen Stil oder mit einem weiblichen Stil zu führen. Ich halte die Unterscheidung eigentlich für also als Beobachtung, okay, kann man das machen, aber ich halte das, wenn man in die Zukunft schaut, eigentlich für ziemlich uninteressante Unterscheidung, weil ich glaube, dass die Führung in Zukunft weiblich ist. Und das, damit meine ich jetzt nicht, dass 100% der Führungskräfte Frauen sein werden und auch nicht sein sollen, sondern da geht es sozusagen um das soziale Geschlecht und nicht das biologische. Also wie verhalte ich mich? Und so dieses kämpferische, gibt ja auch eine Führungstheorie dazu, die Great Man Theorie, die sagt eh schon alles aus. Also das hat ausgedient. Und jetzt geht es so darum, so seine eigene Führungshaltung, ich will auch nicht Führungsstil sagen, diese eigene Führungshaltung ist größer, zu reflektieren, egal ob Männlein oder Weiblein, aber sich sowas Eigenes zu entwickeln und gar nicht so sehr nach links, nach rechts schauen, wie das die anderen tun oder wie man so etwas macht oder machen sollte. Das wären so meine drei Punkte.
Das heißt, den eigenen authentischen Weg finden, einmal herausfinden, was mich wirklich authentisch macht und daran dann im Sinne meiner Haltung, meine Führungshaltung zu entwickeln.
Ja, genau.
Ja. Und danke, du hast mir vorher noch ein Stichwort gegeben im Sinne von Geschlecht, also biologisches Geschlecht. Und wir haben ja ganz viele andere Geschlechter mittlerweile auch. Das heißt, natürlich, wenn wir hier jetzt Männer und Frauen ansprechen, sprechen wir natürlich auch alle anderen Geschlechter an, die in Führungsrollen sind oder in Führungsrollen kommen wollen. Und dass es hier also wirklich sehr stark um diese Qualität der Führung geht, um diese Beziehungsqualität, um diese vielleicht stärker weicheren Faktoren. Das heißt, dieses das, was man ja Frauen nachsagt, was sie gut können, nämlich Beziehungen gestalten, dass das etwas sein wird, was in Zukunft stärker als Kompetenz wichtig sein wird in der Führungsarbeit. Oder wahrscheinlich war es eh immer wichtig, aber eine Zeit lang konnte es sozusagen noch hintergestellt werden. Heute, glaube ich, geht es eigentlich nimmer mehr, wenn man sich die Organisationen anschaut.
Ja, also das ist abgefrühstückt, das ist vorbei, das hat keine Zukunft.
Vielen Dank, Hannes. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir. Ja, danke für deine Einblicke und deine Expertise. Und schön, dass du als erster Mann jetzt in meinem Podcast zu Gast warst.
Ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast und eingeladen hast dazu. Die Zeit ist unglaublich schnell vergangen. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut und gedacht, wow, das gibt's ja nicht.
Gell? Ja, in dem Sinn, danke dir.
Ja, danke dir auch.